Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Nach einem Leben voller Arbeit und 40, 50 Jahren Einzahlen ins System reicht deutschen Senioren die Rente oft nicht, um am Lebensabend in Würde wohnen und leben zu können. Gerade einmal 1.100 Euro monatlich bekommt ein deutscher Rentner 2023 durchschnittlich. Gleichzeitig bezahlt derselbe Staat oft mehrere tausend Euro pro Monat an Menschen, die noch nie auch nur einen einzigen Cent in das Sozialsystem eingezahlt haben. Teilweise sogar an Menschen, die schon mehrfach gewalttätig wurden oder sich sogar illegal im Land aufhalten. Das und noch viel schockierendere Beispiele habe ich vor kurzem in einem Interview gehört, das Steffen Kottre mit einer Insiderin vom Jobcenter aufgenommen hat. Ihre Erzählungen sind so unglaublich, dass ich heute mit dieser Frau sprechen werde. Ihre Identität haben wir zu ihrem eigenen Schutz unkenntlich gemacht. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Heute mit zwei unterschiedlichen Personen, die wir sprechen wollen. Jetzt zuallererst mal mit Herrn Kottre. Herr Kottre, bevor wir jetzt gleich mit der Insiderin vom Jobcenter sprechen, Sie hatten ja auch schon ein Interview mit ihr geführt. Darüber sind wir überhaupt erst auf diesen ganzen Fall gestoßen. Stellen Sie sich doch gerne mal kurz vor und was Sie denn so in Ihrer Arbeit machen.
Also mein Name ist Steffen Kottre und ich war schon immer politisch interessiert. Und das hat mich dann zur AfD gebracht und ich darf jetzt für die Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag wirken. Dort bin ich in unserer Fraktion der energiepolitische Sprecher. Aber natürlich auch hier in Brandenburg, wo ich herkomme, wo meine politische Heimat ist, wo meine auch persönliche Heimat ist, hier darf ich politisch wirken. Und ich bin jetzt also im Wahlkreis Landkreis Dahme-Spreewald, Teltow-Fleming 3, direkt gewählt worden und darf ja am Deutschen Bundestag wieder wirken. Möchte wirken, muss aber auch wirken, weil die Dinge hier in Deutschland so schief laufen. Und das ist jetzt meine momentane Arbeit. Von Hause aus bin ich Wirtschaftsingenieur, habe Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Berlin studiert und habe viele, viele lange Jahre auch in der Beratung gearbeitet für kleine mittelständische Unternehmen, dass sie Kredite bekommen, dass sie Fördermittel bekommen und natürlich, dass sie ihren Geschäftsbetrieb auch gut aufstellen können, eben Kleinst- und Kleinbetriebe. Das war meine Arbeit. Controlling, also mit Zahlen bin ich vertraut und eben auch mit Fakten. Und wir nehmen die Fakten wahr hier in Deutschland und die bringen uns dann eben zu unserem politischen Programm. Das ist nicht aus dem Bauch heraus, sondern das ist alles belegbar, wie wir arbeiten, was wir tun und zu welchen Schlüssen wir kommen.
Okay, sehr interessant, Herr Kottre. Ich finde das auch erfrischend, einen Bundestagsabgeordneten zu hören, der vorher schon in der freien Wirtschaft tätig war, also echte Erfahrungen gesammelt hat. Normalerweise sind das ja irgendwie Bühnenschauspieler, Kinderbuchautoren oder Straßenkünstler. Deswegen finde ich das angenehm zu hören, dass Sie im echten Leben schon gewirkt haben. Das von Ihnen gerade angesprochene Thema und auch das angesprochene Video, das Sie bereits mit der Insiderin aus dem Jobcenter geführt haben, das wurde ja vor einigen Wochen veröffentlicht.
Naja, wir saßen beim Mantel mit so einer halben Wolldecke. Die haben richtig Mitleid mit uns gehabt.
Also aus meiner Sicht ist das versuchte Körperverletzung im Amt. Also ist krass, völlig krass.
Wir haben das gesehen, sind deshalb auf diese ganze Thematik gestoßen. Da hat es absolut haarsträubende Beispiele drin über die Auswüchse des deutschen Sozialstaates, was da läuft. Ich kann es nur an die Zuschauer geben, schaut euch das an, teilt dieses Video. Das müssen die Menschen sehen, was hier eigentlich passiert. Ihr werdet das selbst sehen. Mir ist teilweise im Interview mit der Dame einfach die Kinnlade immer wieder runtergefallen. Sie sind ja jetzt seit mehreren Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages. Warum werden solche Strukturen überhaupt geduldet und akzeptiert?
Ich habe mich das auch viele Jahre lang gefragt. Ich habe jetzt mittlerweile den Schluss gezogen, dass es systematisch ist, dass es so sein soll. Wir haben ja das Ohr an den Bürgern. Also wir gehen ja raus auf die Straße, wir haben viele Infostände. Daher haben wir auch diese Insiderin getroffen. Wir sind diejenigen, die die Strömungen auch aus der Gesellschaft auffangen können, dadurch, dass wir eben so nah an den Bürgern sind. Und ja, das verdichtet sich, dass wir es hier mit einer Systematik zu tun haben. Viele sagen dann immer, ach Mensch, wie kann denn das passieren und warum ist denn das so? Und das muss man doch abstellen. Das geht aber an den wirklichen Ursachen vorbei. Das, was hier schiefläuft, ist nicht Staatsversagen, sondern das soll so sein oder wird eben in Kauf genommen, um etwas Größeres zu tun. Größeres natürlich im Sinne der völlig falschen politischen Richtung, nämlich der Öffnung ja, für die Umgestaltung hin ja, zur Streifung der Nationalstaaten und zu etwas, was man vielleicht als eine Weltregierung bezeichnen kann. Ja, ich weiß, jetzt kann einem gleich wieder unterstellt werden, das ist Verschwörungstheorie. Aber ich habe im Deutschen Bundestag auch schon zwei, dreimal auch von Vertretern der SPD gehört, dass wir in Europa zu den Vereinigten Staaten von Europa geführt werden sollen. Und das ist ja dann schon der erste Schritt, dass die Nationalstaaten sich auflösen sollen. Wir brauchen aber die Nationalstaaten, sonst können wir unsere Probleme nicht lösen. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann können wir uns erklären, warum die Grenzen nicht mehr geschützt werden. Dann können wir uns erklären, warum hier so viel fremde Menschen zu uns kommen und warum eben Multikulti so einen hohen Stellenwert hat, weil man die Nationalstaaten abschaffen möchte. Ich komme leider zu keinem anderen Schluss. Und das steht dann über allem. Und dann erklären sich Dinge, wo wir eben mit den Kopf schütteln, wo wir sagen, das richtet sich doch eigentlich gegen die Bürger. Das ist nicht mehr im Interesse von Deutschland. Aber das ist die Erklärung und dann ja, hat man eigentlich ja, keine Fragestellung mehr, sondern das läuft hier nach Plan und ist eben nicht irgendetwas, was man schnell mal abstellen kann im Detail, sondern man muss es grundsätzlich abstellen und ja, die Systematik dahinter ausschalten. Und das kann eben nur dadurch passieren, dass man sagt, wir wollen die Interessen der Bürger auch wieder vertreten und erstmal nur der Bürger und nichts anderes. Und wir wollen den Fremden nicht hofieren, sondern für unsere eigenen Leute da sein. Nur so kann man eigentlich wieder gute Politik machen und nur so würden sich die Dinge auch wieder ordnen in Deutschland.
Herr Kotré, nochmal zurückkommt auf die Aussage der Systematik dieser Situation. Können Sie da näher darauf eingehen?
Ja. Ich bin ja vor Jahren schon über die öffentlich zugängliche Nachricht gestolpert, dass in Bremen ja eine Mitarbeiterin ähnliche Dinge angesprochen hat. Auch eine Mitarbeiterin aus einem Jobcenter und sie ist ja zu ihrer Chefin gegangen, hat Dinge dort berichtet und dass es nicht sein kann. Und was ist passiert? Diese Mitarbeiterin wurde gemaßregelt und die Chefin, die das alles vertuscht hat, die ist dann befördert worden. Also das ist hier eine flächendeckende Systematik dahinter. Und wir sehen es eben auch an anderer Stelle. Auch ein Fall, ich war letztens in einer größeren Gemeinde bei mir im Wahlkreis. Da wurde mir ein Haus vorgestellt. Wir sind da hingegangen, ich habe mir das angeschaut. Da wird gebaut. Man sieht, es wohnt keiner drin. Aber dieses Haus gehört einem Libanesen und der rechnet komplett ab, dass er vermietet, und zwar an Ukrainer. Es ist allgemein bekannt, dass Ukrainer dort nur an einem Tag im Monat da sind, nämlich dann, wenn sie sich ja, Geld abholen oder eine Unterschrift leisten im Amt, dass sie eben Sozialleistungen vom deutschen Staat bekommen und dann sind sie auch wieder weg. Es ist allen klar, dass in diesem Haus keiner wohnt und trotzdem werden die Sozialleistungen in diesem Sinne veruntreut und niemand macht etwas dagegen. Und es gibt viele, viele andere Beispiele dieser Art. Und daran kann man eben, ich sage es immer, die Inländerfeindlichkeit ja, dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Politik in Deutschland ablesen. Aber das ist ja nicht nur die Politik Die Linksgrünen, sage ich mal, die haben sich ja Deutschland als Staat zur Beute gemacht. Und damit ist es nicht nur die Politik, sondern das sind viele Bereiche in der Kultur. Nehmen Sie auch die sogenannten Nichtregierungsorganisationen. Dadurch, dass sie Geld vom Staat, also von der Regierung bekommen, sind sie ja keine Nichtregierungsorganisation mehr, sondern sie sind damit dann Regierungsorganisationen geworden. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe, werden da finanziert. Und so gibt es viele Bereiche, die dort also dann im Sinne der linksgrünen multikulturellen Umgestaltung wirken. Wem das jetzt zu harter Tobak ist, der sei mal bitte wirklich hellhörig und hinterfrage die Dinge. Ich beschäftige mich damit eben seit Jahren und kann nur zu diesem Schluss kommen, es ist leider so gewollt und das müssen wir eben abstellen.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Cotré. Jetzt bitte ich die Zuschauer einmal ganz genau zuzuhören und gerne in die Kommentare reinzuschreiben, ob sie genauso schockiert sind über die folgenden Aussagen, die wir jetzt hören werden. Das ist für mich einfach nur haarsträubend gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Cotré, und los geht's mit der Insiderin. Vielen Dank nochmals, dass Sie den Mut zeigen, sich hier zu offenbaren und von Ihren Erfahrungen zu sprechen. Sie sind bei einem Deutschen Jobcenter in der Abteilung Asyl tätig, wenn Sie sich vielleicht mal im Rahmen, in dem das für Sie möglich ist, vorstellen könnten.
Genau. Ich arbeite derzeit in einem Jobcenter im Fachbereich Asyl in der Leistungsabteilung. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Ich habe vorher jahrelang im Sozialamt gearbeitet. Dort hatte ich auch Kontakt mit Asylbewerbern. Der Unterschied ist halt, der eine hat einen Aufenthaltstitel, der andere hat keinen Aufenthaltstitel. Und ja, das ist meine berufliche Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe.
Okay, alles klar. Sprechen wir mal ganz allgemein über einen hypothetischen Migranten, der nach Deutschland kommt, kaum bis keine Ausbildung, Sprachkenntnisse praktisch nicht vorhanden. Auf welche Leistungen hat so ein Migrant Anspruch?
Jetzt müssen wir von der Nationalität unterscheiden. Also nehmen wir jetzt mal einen Ukrainer. Der kommt hier an und hat sofort volle Jobcenterleistung. Der bekommt sofort seinen Aufenthaltstitel, wofür andere Jahre brauchen. Mhm. Also sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, ein Syrer ist 2021 hier eingereist, hat Hilfe beantragt und sonst was. Der bekommt andere Leistungen als der Asylbewerber aus der Ukraine, der gestern eingereist ist. Mhm.
Also damit kann man ja schon, man sagt ja immer, alle Menschen sind gleich und wir wollen sie alle gleich behandeln und keinen bevormunden. Aber gleichzeitig, wenn ich aus dem einen Land komme, dann werde ich, wenn ich das so sagen darf, voll alimentiert und aus dem anderen Land wiederum nicht.
Genau. Also was jetzt gerade die aktuellen Asylbewerbersätze sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber sagen wir mal, der Syrer hat nur eine Duldung. Ein Dokument, das ist immer für ein halbes Jahr befristet und wird nur unter einer Wohnsitzauflage und einer Aufenthaltsauflage und ohne Arbeitserlaubnis erstellt. Das heißt, der Mensch kann gar nicht anders, als Hilfe vom Staat zu beziehen, weil es ihm gar nicht anders gestattet ist.
Das heißt also, selbst wenn diese Person arbeiten möchte, gehen wir mal davon aus, es ist eine der Personen, wie uns der Staat immer gesagt hat, das sind alles ganz, ganz wichtige Fachkräfte. Wir müssen die ins Land aufnehmen, denn wir brauchen die ganz, ganz dringend. So, und jetzt ist das zum Beispiel ein syrischer Arzt, ein Augenarzt. Der darf jetzt, wenn er kommt, gar nicht arbeiten. Habe ich das so richtig verstanden?
Richtig, genau. Wenn er nur eine Duldung bekommt, also sprich, das ist, glaube ich, so das Zweitschlechteste, was man haben kann, abgesehen von der Aufenthaltsgestattung, das ist ja das, was vom Landesamt für Flüchtlinge ausgeteilt wird. Wenn er dann kommt, kriegt er Hilfe vom Sozialamt. Das heißt, die Miete wird übernommen und ich glaube, das waren 460, ich grob geschätzt, an Leistungen monatlich, die er kriegt. Das ist ja eine riesige Differenz. Also es sind ja 100 € Differenz zu dem, was jetzt gezahlt wird. Mhm. Also sie bekommen weniger Geld, sie können nicht arbeiten und teilweise können sie sich auch keine Wohnung annehmen, weil ihr Aufenthalt halt auch nur auf ein halbes Jahr begrenzt ist. Diese Leute werden direkt in die Perspektivlosigkeit sozusagen gestoßen, weil sie kriegen halt nur für ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr ist nichts.
sind wir mal ehrlich, ein halbes Jahr ist in der Arbeit ein Wimpernschlag. Da hat man nicht mal die Probezeit rum.
Ich verstehe.
Okay. Führen Sie bitte weiter aus.
Dann auch noch die ganzen Auflagen, also sprich, Sie dürfen sich nur in bestimmten Gebieten aufhalten, also sprich, wenn jetzt der Aufenthaltstitel, sag ich schon, die Duldung aus Berlin stammt, dann darf die Person rechtlich gesehen Berlin nicht verlassen. Das ist wie so eine Fußfessel noch dazu.
Wir hören ja aber regelmäßig, dass diese Migranten reisen von Bahnhof zu Bahnhof zu Bahnhof. Also das eine ist das, was sie eigentlich nicht dürfen und das andere ist das, was sie tun. Das sind dann schon zwei unterschiedliche Welten.
Ja, natürlich. Das ist halt das eine und das andere. Aber wie gesagt, der größte Knackpunkt ist tatsächlich diese Auflage, sie dürfen nicht arbeiten. Weil das bremst ja, das ist ja der Widerspruch. Auf der einen Seite sagt die Politik, wir holen uns Fachkräfte. Das sind alles Ärzte, Metallarbeiter und sonstiges Pflegepersonal ja jetzt. Und auf der anderen Seite stehen die Leute dann da. Die längste Akte, die ich hatte, waren 10 Jahre. 10 Jahre, jedes halbe Jahr eine Duldung, keine Möglichkeit, Arbeit zu nehmen. Dadurch gilt er auch nicht als integrierbar und hat auch kein Recht von uns, den Integrationskurs bezahlt zu kriegen. Das heißt, wir bauen uns eine Schattengesellschaft selbst auf, indem wir halt diese Leute nicht unterstützen.
Klar.
Und auf der anderen Seite hat man dann halt den Aufenthaltstitel, das ist ja das, was sozusagen das Premium-Paket, das heißt, man darf arbeiten, man wird dann vom Sozialamt ans Jobcenter übermittelt, wenn sie das endlich haben, und dann wird man versucht, in Integrationskurs reingepresst zu werden. Viele wollen das auch gar nicht. Also ich hatte auch schon Asylbewerber, die mir ins Gesicht gelacht haben, als ich ihnen gesagt habe, übrigens, auf ihrem Aufenthaltstitel steht, sie müssen zum nächsten Verlängerung einen Nachweis über einen Migrationskurs hin einreichen. Da haben die mich ausgelacht, hatte ich auch schon. Aber die haben ja wenigstens eine Perspektive. Also sprich, alles, was einen Aufenthaltstitel hat, hat eine Perspektive. Wie das entschieden wird über den Aufenthaltstitel, weiß ich nicht. Das macht das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Ich weiß nur, dass es mir manchmal sehr willkürlich erschienen ist. Und ich es sehr unfair finde, wenn ich vergleiche, dass halt ein Ukrainer ohne Probleme direkt mit der Einreiseleistung vom Jobcenter kriegen kann. Und auch direkt diesen Aufenthaltstitel, diesen Premium-Pass, sage ich jetzt mal, bekommt.
Also wenn wir mal auf diese Thematik grundsätzlich eingehen und auf die Psychologie dahinter. Wenn ich mir das so vorstelle, ein Geflüchteter kommt nach Deutschland, um vor Krieg zu flüchten, vor wirtschaftlicher Auswegslosigkeit zu flüchten, die er in seinem Heimatland offenbar vorfindet. Und jetzt bekommt er finanzielle Grundsicherung, weitere Sonderleistungen. Dann müsste ich davon ausgehen, diese Leute sind voller Dankbarkeit, wenn die vor ihnen sitzen nachher und sie bekommen diese ganzen Leistungen. Kann man sagen, das sind die dankbarsten Menschen überhaupt?
Nein. Also ich hatte tatsächlich einen Fall, wo der ist mir wirklich ins Gedächtnis geblieben. Das war ein älteres Ehepaar, auch aus der Ukraine tatsächlich, als das Sozialamt das noch gemacht hat. Die haben sich am Montag ihre Leistungen abgeholt. Die wussten gar nicht, dass sie Leistung kriegen bis dato. Die haben die abgeholt und standen am Dienstag mit dem Geld da. Sie wollten nur eine Wohnungszuweisung und die Krankenkasse. Sie wollen das Geld nicht. Sie brauchen das nicht. Sie wollen von ihren Ersparnissen leben. Und ich durfte es nicht wieder annehmen, weil wir dürfen nur auszahlen annehmen. So funktioniert der Sozialstaat halt. Und dann habe ich mit denen geredet und auch einen Übersetzer rangezogen und meinte also, nein, vermerke ich das in der Akte und sollten Sie jemals Geldnot haben, melden Sie sich. Schalten wir die Zahlungen wieder frei ab da, weil das ist unser einfachstes Mittel in der Situation gewesen. Und sie spenden das Geld. Wenn sie es nicht brauchen, dann spenden sie es doch. So, am nächsten Tag stand dann der ältere Herr da, die Dame hatte es nicht so, weil sie auch gehbehindert war, und überreichte mir die Spendenquittung vom Deutschen Kinderhilfswerk. Er hat das gesamte Geld, was er von uns ausgezahlt gekriegt hat, gespendet. Was aus den beiden geworden ist, weiß ich nicht, weil ich dann auch das Amt gewechselt habe tatsächlich. Also es ist so ein Positivfall, der mir in Erinnerung geblieben ist.
Ja, durchaus. Also ich würde sagen, das ist ja durchaus positiv. Aber gibt es auch, wir hören ja immer wieder aus den Medien, Übergriffe, teilweise gewalttätige Übergriffe, teilweise Leute werden angegriffen, obwohl sie ja die Menschen sind, die, ich würde jetzt mal davon ausgehen, die die Pfründe zu verteilen haben, die die Gelder zu verteilen haben. Gibt es da auch andere Fälle?
Natürlich, auf jeden Fall. Ich habe auch schon einen Gehstock ins Gesicht geschlagen gekriegt. Von dem älteren Herrn im Fahrstuhl, als er bemerkt hat, ich muss auf der Etage raus, wo dann die Leistungsabteilung ist und er mich als Sachbearbeiter erkannt hat, habe ich einen Gehstock ins Gesicht geschlagen gekriegt. Eine schwangere Kollegin hat einen heißen Kaffee über den Bauch geschüttet gekriegt. Okay. Man hat einen Backstein durch die Scheibe geworfen, wo man den Tresen vermutet hat. Der ist so knapp 5 cm am Kopf einer Kollegin vorbeigeflogen. Und dann ansonsten die Standardsachen. Beleidigung, zerkratzte Autos. Also wir hatten einen Kunden, der hat sich hingesetzt und das Auto unserer rollstuhlfahrenden Kollegin zerkratzt.
Weil er unzufrieden war? Oder kann man da den Kontext herstellen?
Weil er unzufrieden war, weil er nicht das bekommen hat, was er wollte. Weil sie wollen ja immer viel, sie reichen ja alles Mögliche ein. Von neuen Turnschuhen im Wert von 300 Euro bis zum kompletten Innenausrichtung. Haben wir ja alles.
Also wenn ich das richtig verstehe, diese Leute kaufen sich irgendwelche Produkte des täglichen Lebens, Turnschuhe beispielsweise, oder sie richten sich ihre Wohnung ein und dann reichen die das ein in der Erwartung, dass der deutsche Staat, ergo die deutschen Steuerzahler, ihnen das alles zahlen.
Ja, genau.
Okay.
Also anderes Beispiel für einen undankbaren Fall, ich werde diesen Fall nie vergessen. Das hat mich auch persönlich sehr betroffen. Es kam am Montag dann eine Frau aus einer Asylbewerberunterkunft, also aus einem Familienwohnheim. Die weinte. Sie weinte ganz fürchterlich, ihr Mann hätte sie geschlagen und sie müsse da sofort raus. Sie dann ins Wartezimmer gesetzt, sie sollte sich erstmal beruhigen, habe mich ans Telefon gehängt, mit der sozialen Wohnhilfe dann rumtelefoniert. Ich habe ein Wohnheim gefunden, 5 Zimmer, ein Wohnheim im Wohnungsstil, das heißt, jede Partei kriegt sozusagen eine Wohnung, steht immer noch unter Überwachung sozusagen durch noch einen Betreuer, der dann regelmäßig nach dem Rechten guckt, ob die Kurse wahrgenommen werden, ob die Post gelesen wird und so weiter. Im Grün, in Berlin im Grün, ist extrem schwer zu finden, plus in Schulnähe der Kinder. So. Ich habe ihr die Überweisung fertig gemacht, also die Zuweisung fertig gemacht, war auch nicht ganz billig. Wir reden hier von 80 Euro pro Tag. Und am Mittwoch kriege ich einen Anruf von ihrem ehemaligen Wohnheim. Was mir einfällt, sie in eine menschenunwürdige Unterkunft zu stecken. Frau ist wieder zurückgezogen. Ich habe dann halt im Wohnheim gefragt, ja, wieso ist sie wieder zurückgezogen? Ihr Mann schlägt sie noch? Nee, dafür gab es keine Anzeichen. Dafür haben wir nichts mitgekriegt und so weiter. Dafür sind ja diese Betreuer da, um solche Fälle zu melden und sowas mitzukriegen und sonstiges. So, wie sich rausstellt, hat die Frau von Hacke bis Nacke gelogen und dann habe ich sie eingeladen, weil ich wissen wollte, warum sie mich angelogen hat und was sie an dem Wohnheim gestört hat. Weil wenn es wirklich ein Drecksloch gewesen wäre, hätte ich sie auf eine schwarze Liste setzen können, dann hätten wir da niemanden mehr unterbringen können. Es stellte sich heraus, dass das Menschenunwürdige war, dass sie für ihre drei Kinder nur einen Kühlschrank hatte.
Dass sie für ihre drei Kinder nur einen Kühlschrank hatte.
Ja, sie bräuchte mindestens 3 Kühlschränke, darunter geht sie nicht in diese Wohnung.
Meine Frage hier wäre, gehen wir mal davon aus, es passieren solche Fälle, drastische Fälle. Jemand bekommt ein Angebot, er lehnt es ab. Haben Sie dann die Möglichkeit, dem Leistungsempfänger die Zahlungen zu streichen?
Nein. Wir haben es momentan so, wir müssen ja mit der Arbeitsvermittlung in dem Fall zusammenarbeiten. Gerade, also wenn es jetzt um Jobangebote geht. Und die Arbeitsvermittlung entscheidet, ob gekürzt wird oder nicht. Und wenn ja, dürfen wir nur maximal 10% des Regelsatzes kürzen.
Das heißt, einer benimmt sich komplett daneben. Er wird gewalttätig, er
Also da dürfen wir gar nicht
beleidigen.
Können, also wenn jemand uns anspuckt, schlägt, beleidigt, dann dürfen wir vom Hausrecht Gebrauch machen, ihn also des Hauses verweisen. Aber es gibt keine Sanktionen.
Es gibt keine Sanktionen.
Es gibt keine Sanktionen. Ich erinnere mich an eine Situation, da hat ein Hilfeempfänger unseren Pförtner K.O. geschlagen, weil er nicht das bekommen hat, was er wollte. Und der Pförtner, also unser Sicherheitsdienst in dem Fall, hat sich zwischen uns gestellt und wurde daraufhin von dem K.O. geschlagen. Wir also Handy raus, Polizei gerufen. Da zieht auf einmal jemand das Handy weg und legt auf. Es war der Amtsleiter. Sie wollen doch die Polizei nicht mit Lappalien belästigen, war die Aussage.
Ihr eigener Amtsleiter hat das.
Unser eigener Amtsleiter, ja. Ich musste auch eine Stellungnahme schreiben, weil ich den Tresen um 9.04 Uhr mal geöffnet hatte. Aufgrund eines Brandes. Mein Rechner hat gebrannt. Deswegen habe ich 4 Minuten zu spät geöffnet. Musste ich eine schriftliche Stellungnahme einreichen, warum ich 4 Minuten zu spät öffne, was mir denn einfällt.
Eine weitere Frage, die für mich sehr wichtig wäre. Sie sind ja das ausführende Organ. Es ist ja, denke ich, den meisten Leuten klar, es ist ein absoluter politischer Wille, alles für diese Migranten zu tun, während man nur sehr geringfügig etwas für die eigenen Bürger tut. Und Sie sind ja aber ausführendes Organ. Sie sollen das machen. Jetzt aus meiner Logik heraus müsste man die Leute, die verbeamteten Personen, die diesen Knochenjob, man kann es ja wirklich als solchen bezeichnen, die diesen Knochenjob machen, man müsste die pampern, man müsste sie wohl versorgen, man müsste sie, ich sage jetzt mal ganz einfach, in feine Tücher hüllen, sodass sie weiterhin motiviert sind, diese Arbeit überhaupt nachzugehen. Ist es denn so, dass man versucht, sie zu schützen auch vor diesen ganzen Angriffen?
Nein. Konsequent nein. Also wir haben Sicherheitspersonal, das sitzt im Erdgeschoss, das patrouilliert auch ab und zu durchs Haus. Das Haus hat aber 13 Etagen und es sind 6 Leute im Sicherheitspersonal, wenn alle da sind. Noch dazu kommt ja, ich zitiere jetzt mal den Arbeitgeberverband von uns im öffentlichen Dienst, was er zur vorletzten Tarifverhandlung gesagt hat. Wenn das Gehalt nicht ausreicht, dann müssen sie eben selber Bürgergeld beantragen.
Wie bitte?
Wenn das Gehalt des Mitarbeiters des Jobcenters nicht zum Leben reicht, sollen Sie doch selber Bürgergeld beantragen.
Das ist alles ziemlich...
Frau Verfassung, ich sehe Ihre Fassungslosigkeit. Das ist leider Amtsalltag. Also pampern ist ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen mit bitte holen Sie sich bis zum eine Wolldecke ab, weil wir schalten die Heizung ab. Ja. Wir sind dann ganze 3 Grad.
Also weil bei Ihnen in den Räumlichkeiten der Leute, die dieses System überhaupt ausführen und am Leben halten sollen, gleichzeitig die Heizung abgestellt wird.
Um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.
Um Solidarität, also nochmal, also, okay. Also nochmal.
Wir zeigen jetzt Solidarität mit der Ukraine und um Erdgas nicht von Russland zu beziehen, schalten wir jetzt die Heizung ab. Bitte holen Sie sich bis zum die Wolldecken ab. Das war dann so ein Viertel von so einer Wolldecke. Das war nicht mal eine ganze, also es war wirklich so ein kleiner Ausschnitt, gerade mal so, um die Beine ein bisschen zu bedecken, damit Sie sich nicht erkälten, so nach dem Motto. Und wir hatten dann halt unten der Tresen, also im Eingangsbereich ist dieser Tresen, die Tür ist permanent offen, keine Heizung. Wir hatten dann halt 3 Grad Raumtemperatur, um Solidarität zu zeigen.
Ich meine, die wird da im wahrsten Sinne des Wortes gezeigt, denn dann sitzen alle in der Kälte. Ich bin scheinbar... scheinbar habe ich komplett falsche Vorstellungen gehabt und den Wahnsinn, der dort herrscht, auch noch unterschätzt. Ich hätte immer gedacht, man tut sich doch selbst seine eigenen Leute, okay, dass man die Bevölkerung nachher in der Kälte sitzen lässt, das ist allen bekannt. Aber dass man nicht sich den eigenen Hofstaat quasi, den müsste man sich doch noch warm halten, um mal bei diesen Begriffen zu bleiben, weil der muss das Ganze ja nachher ausführen. Also die lässt man auch noch in der Kälte sitzen.
Mir hat der Amtsleiter damals ins Gesicht gesagt, na wieso, Sie sind doch nur eine kleine, dumme Sachbearbeiterin. Also wir haben Arschtritte gekriegt von Hacke bis Nacke. Wir wurden zugebombt mit Post. Wir mussten zu Beginn der Ukraine-Krise die komplette Zuweisung für den Bezirk stemmen. Plus unsere eigenen Kunden, plus die Vertretung für die krank waren, plus halt das, was noch vertretungsweise kommt. Und das war dann halt teilweise nicht stemmbar und sind die Mitarbeiter weggebrochen, wie die fliegen. Also allein nach Woche 2 waren wir nur noch die Hälfte der Besatzung, weil einfach eine riesige Corona-Welle grassierte, weil halt auch niemand kontrolliert hat, also die Ukrainer, die reingekommen sind, kontrolliert hat, ob die einen negativen Corona-Test hatten. Und die kamen halt.
Ach, da gab es dann keine Kontrolle. Okay.
War ja auch nicht möglich. Es gab ja kein geordnetes Miteinander. Also ich habe es ja erlebt. Ich stand ja dann, wir haben ja auch russlanddeutsche Rentner, die entsprechend wenig Rente haben. Und sich dann auch privat noch auf Russisch unterhalten, Ehepaare, Alte. Die kommen dann halt auch, weil sie Anliegen haben. Und die standen mit den Ukrainern in derselben Stange. Also junge Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind, vor ihrem Wehrdiensteinsatz geflohen sind, sind dann auf diese Rentner losgegangen und haben angefangen, die zu verprügeln.
Weil es Russen waren.
Ja, weil sie Russisch sprachen. Also die haben die Deutschen, die in der Schlange, fein säuberlich in der Schlange standen, weggeschubst, sich vorgedrängelt, weil Ukrainski, haben uns Sachbearbeiter, weil sie dachten, weil wir draußen standen und versucht haben, irgendwie dem Chaos Herr zu werden, mit den 2 Sicherheitsleuten, die wir damals hatten, auch weggeschubst, sind auf die Übersetzer losgegangen, die fachlich keinerlei Expertise haben, die Dinge versprochen haben, die wir nicht umsetzen konnten. Weil die auch mit uns keine Rücksprache gehalten haben, weil die halt auch einfach als Freelancer eingestellt worden sind. Und dann saß ich da und habe die, also einmal ist mir tatsächlich der Kragen geplatzt, da habe ich die Übersetzerin auch angeschnauzt und meinen Teamleiter dazu geführt und gesagt, wenn sie das nochmal macht, möchte ich, dass diese Frau in dieser Abteilung nicht mehr arbeitet, weil sie sich in meine Terminplanung eingemischt hat. Und das geht in meinen Augen gar nicht.
Das klingt alles sehr, sehr, sehr chaotisch, ungeplant, teilweise auch willkürlich, wenn ich das mal so sagen darf. Ständig neue Order, die reinkommen. Keiner weiß so wirklich, was er machen soll. Und das, wir sprechen ja von einem Land, das einmal weltweit für seine Ordnung bekannt war. Ja, uns Deutsche haben alle gesagt, die sind die ordentlichsten aller Menschen überhaupt. Und jetzt sprechen wir davon, dass ich entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber ich höre mir das ja alles an. Das ist ja wie in einer Bananenrepublik. Also,
Also, das ist sogar noch schlimmer. Also, es ging ja los mit den Ukraine-Flüchtlingen und dann stellte man fest: Scheiße, wir haben keine gesetzlichen Grundlagen dafür. Wie kriegen wir die jetzt gepampert bestmöglich, um unsere Solidarität zu zeigen? Naja, egal, wir überlegen uns jetzt erstmal was. Husch, husch, Ämter macht mal. So, die Ämter, keine Ahnung, weil wir ja auch gesetzlich nichts hatten, in der Hand hatten, weil uns ja auch nichts gesagt wurde. Und 4 Wochen lang mussten die einzelnen Bezirksämter, ohne sich untereinander zu koordinieren, sich organisieren, wie sie das machen. So. Dann kam endlich eine Regelung. So. Die Regelung war aber nicht spezifisch. Das war so eine allgemeine Regelung. Sowas wie, die Sozialämter sind erstmal für die Ukraine-Flüchtlinge zuständig. Und geben das dann, die Arbeitsfähigen, die müssen wir dann rausfiltern, Stück für Stück an die Jobcenter ab. Dann kommt der Clou, dann haben wir überlegt, ja, in der Ukraine ist das Renteneintrittsalter 57, in Deutschland 67. Welches Renteneintrittsalter nehmen wir jetzt? Darauf gab es auch eine Antwort. Wir nehmen das ukrainische. Also wir
Natürlich.
erwarten von der eigenen Bevölkerung, dass sie bis 67 mal lochen, während die, die hier einreisen, pünktlich mit dem Renteneintrittsalter ihres Landes in Rente gehen können.
Welches 10 Jahre unter unserem Rentenalter liegt und ohne einen einzigen Cent in die Rentenkasse eingezahlt zu haben. Und wir haben ein bereits sehr strapaziertes Rentensystem.
Also sie kriegen ja dann die Zahlung aus der Ukraine auch. Das muss man dazu sagen. Da kommt dann die Rentenzahlung aus der Ukraine.
Ah, da kommt die Rentenzahlung aus der Ukraine.
Genau, genau. Also das hat nichts mit dem deutschen Rentensystem zu tun. Das deutsche Rentensystem ist auch wirklich nur für die, die hier eingezahlt haben. Das ukrainische Rentensystem ist da ein bisschen anders. Aber trotzdem ist es halt, erklär mal den im Jobcenter den 57-Jährigen, der auf dem Zahnfleisch kriegt, psychisch im Arsch ist, aber nicht in Frührente gehen kann, weil die Abschläge zu groß sind, dass er sich noch vermitteln lassen muss, während der gleichalte Ukrainer im Nachbarzimmer gesagt kriegt, ja, melden Sie sich mal bitte beim Sozialamt, Sie sind zu alt für den Arbeitsmarkt.
Das ist wirklich, das ist zum einen tragisch, tragisch chaotisch und ich kann mir vorstellen, für alle Beteiligten, das ist der Punkt, für die, die Leistungen beziehen, ist eine schwere Situation, für die, die die Leistungen ausgeben, in der ausführenden, in der Handlung, wie in ihrer Position, muss das auch ein absoluter Knochenjob sein mit Höchstbelastungen, gleichzeitig sich ständig verändernden Regeln, die auftreten. Keiner weiß wirklich, was los ist. Und ich möchte da auch nochmal im Namen aller Zuschauer hier meinen herzlichen Dank aussprechen, dass Sie so mutig sind, hier auszusprechen und Dinge beim Namen zu nennen in einer Zeit. Und deswegen anonymisieren wir Sie als Person auch, in der einen das arbeitsrechtlich den Kopf kosten kann. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Zuschauer. Teilt dieses Video, wenn ihr selbst denkt, dass das ein Mehrwert ist, dass wir hier Aufklärung betreiben, und lasst das an möglichst viele Leute kommen. Ich möchte mich ganz herzlich für die klaren und deutlichen Aussagen bedanken.